Sicherheit. Sicherheit, darum geht es heute. Und die Frage ist, hat der christliche Glaube dazu überhaupt was zu sagen? Und wenn ja, was hat er dazu zu sagen? Wenn man schaut, was ist eigentlich Sicherheit, dann findet man online folgende Definition. Die habt ihr vielleicht auch gesehen beim Hochkommen, da hing sie auch an der Wand. Da heißt es, Sicherheit bezeichnet einen Zustand, der frei von unvertretbaren Risiken oder Beeinträchtigung ist oder als gefahrenfrei angesehen wird. Was auch immer das im Einzelfall bedeuten mag, wie auch immer man Risiken und Beeinträchtigungen irgendwie bewerten will, ich glaube, was feststeht, das ist, dass Sicherheit definitiv ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Denkt nur mal an Kleinkinder. Rabea, meine Frau und ich, wir beschäftigen uns gerade intensiver mit Kinderbüchern, Erziehungsratgebern, Geburtsvorbereitungslektüre und dergleichen. Und dabei kommt immer wieder ein Thema vor. Kinder brauchen Sicherheit. Kinder brauchen Rituale. Rituale geben nämlich Sicherheit. Und das ist nicht nur für Kinder so, ist auch bei Erwachsenen nicht groß anders. Denk mal an das Thema Versicherung. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ob ihr gut versichert seid, unterversichert. Wahrscheinlich, ich vermute, ihr seid im Schnitt eher überversichert. Deutschland ist das Land der Versicherer. Wir haben im letzten Jahr im Schnitt 2.771 Euro pro Person an privaten Zusatzversicherungen ausgegeben. Also nicht diese ganz wichtigen Pflichtversicherungen und so weiter, sondern an privaten Zusatzversicherungen. 106 Euro mehr als im Jahr davor. Und Tendenz ist weiter steigend. Wir versuchen, alle Eventualitäten irgendwo abzusichern. Und dieser Wunsch nach Sicherheit, der ist ja auch richtig. Und das ist an vielen Stellen absolut wichtig und auch klug. Aber ich glaube, uns ist allen eines klar. Und zwar, dass es absolute Sicherheit einfach nicht gibt. Das wird zum Beispiel an einem Zitat von Angela Merkel nach diesem furchtbaren Erdbeben in Japan deutlich. Da sagt sie, ich finde, an einem solchen Tag darf man nicht einfach sagen, unsere Kernkraftwerke sind sicher. Sie sind sicher. Und trotzdem muss man nachfragen, was ist zu lernen aus einem solchen Ereignis, ohne dass man Anhaltspunkte hat, dass sie nicht sicher wären. Sicher, nicht sicher, sicher, nicht sicher. Und ich glaube, schlussendlich ist genau das die Situation, in der wir uns insgesamt befinden. Es ist die Situation der relativen Sicherheit. Das Thema, das ist so komplex. Es gibt dazu eine interdisziplinäre Forschungsgruppe von 60 Wissenschaftlern, die beschäftigen sich mit nichts anderem als der Frage, was ist Sicherheit? Wie ist sie? Wie wird sie gefühlt? Was ist gefühlte Sicherheit? Was ist objektive Sicherheit? Und so weiter. Und ein Ergebnis dieser Forschgruppe ist höchst überraschend. Das heißt, Sicherheit als solche gibt es nie und nirgends, sondern immer nur fortwährende Bezugsschleifen zwischen sicher und unsicher. Bezugsschleifen zwischen sicher und unsicher. Absolute Sicherheit als solche gibt es nie. Das ist die Situation, in der wir sind. Relative Sicherheit. Und dieses Jahr, finde ich, war ein extremes Jahr, was das angeht. Wo Dinge ins Wanken geraten sind, die nun echt lange Zeit als sicher galten. Amerikanische Wirtschaft, nicht mehr sicher. Der Siebenschläfertag vor ein paar Wochen. 32 Grad, brüllende Hitze, Sonnenschein. Seitdem Regen nonstop. In 3 Tagen beginnen die Herbstferien. Und dann natürlich das ganze Biogemüse. Ich arbeite ja relativ viel im Merlin, Café in Heidelberg, und esse dort normalerweise sehr gern Salat. Und jetzt in dieser Zeit, wo dieses ganze EHEC so aktuell war, erinnere ich mich noch sehr gut, ich saß mit einem Freund im Merlin und hatte richtig Lust auf Salat. Und wir haben hin und her überlegt, essen wir jetzt einen Salat oder nicht? Können wir es wagen, Salat zu essen? Ich dachte, oh, ich habe irgendwie ein bisschen Angst, aber irgendwie ist er verrückt. Und dann habe ich gesehen, oh, da drüben, da sitzt eine Frau, die isst einen Salat. Super, dann esse ich auch einen. Macht nicht wirklich Sinn. Ich habe nichts davon, wenn wir beide krank werden, aber egal. Ja, so ist das nun mal. Salat wurde plötzlich zur Todesgefahr. War über Wochen das Thema in Medien. Fliegen ist unsicher geworden. Zumindest fühlt es sich für mich nicht so wirklich sicher an, wenn ich im Flughafen durch 20 Kontrollen muss, zigmal gescannt werde, mir Schuhe und Gürtel aus und an und aus und anziehen muss. bei mir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir ruft das kein Sicherheitsgefühl aus, sondern eher dieses Gefühl, oh, ich sitze hier in einem potenziellen Terrorinstrument. Fühlt sich nicht so ganz sicher an. Und dann das, was in Oslo vorgestern passiert ist. Da ist was Hochdramatisches passiert. Und als wir als Team vor 2 Monaten das Thema von diesem Gottesdienst festgelegt haben, hätten wir nie gedacht, dass das in so einer Brisanz wieder aktuell ist. Und wir sind mit Gebeten, glaube ich, das geht uns allen so, mit Gebeten und Gedanken bei den Opfern, bei den Angehörigen. Wir wollen heute im Gottesdienst aber nicht speziell Oslo als solches thematisieren. So schlimm das ist leider global gesehen Alltag auf unserer Welt. Und wir wollen schauen, was ist Sicherheit für uns und was hat das für uns vielleicht für Konsequenzen. Vielleicht noch ein Satz. Sicherheit und Gottesdienst, was hat das miteinander zu tun? Ich sage es vorweg, ich werde heute keine Sicherheit versprechen. Ich werde auch keine fromme Sicherheit versprechen. Das kann ich auch gar nicht. Hat auch Jesus nie getan. Jesus hat mal gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Ist vielleicht ein bisschen ein ernüchternder Satz. Man könnte denken, oh Mann, wenn jetzt hier auch im Gottesdienst keine Sicherheit zu finden ist, soll man da nicht einfach jetzt Schluss machen und was essen gehen oder so? Bevor wir das machen, gebt mir noch ein paar Minuten. Wenn wir uns privat, persönlich mit diesem Thema Sicherheit beschäftigen, dann geht es immer ein Stück weit um Zukunft. Wir alle, wir haben ja eine Vorstellung davon, wie soll unsere Zukunft aussehen? Was erhoffen wir? Was erwarten wir? Und das versuchen wir auch irgendwie sicherzustellen. Wir hoffen auf finanziellen Erfolg, auf ein gutes Berufsleben, auf eine gute und erfüllte Ehe. Wir wollen im Alter genug Geld zum Leben haben, vielleicht einen schönen Altersruhesitz, was auch immer. Genau das ist die Situation eines Mannes im Alten Testament, Abraham. In dem Text, den wir gleich lesen werden, da heißt er noch Abram, wird nachher umbenannt in Abraham. Abraham, der hatte, ich bin mir ziemlich sicher, der hatte eine klare Vorstellung davon, wie seine Zukunft aussehen soll. Der war Teil einer großen Familie, der hatte einiges an Reichtum angehäuft. Vielleicht hat er sich überlegt, wie er seine Rente absichern kann und parallel noch dazu seine Familie versorgen kann. Sowas wie Riester und Co. gab es damals ja nicht. So, und jetzt mitten in dieser Situation der relativen Sicherheit, da passiert was. Und er befindet sich plötzlich in einer sehr, sehr unsicheren Position. Gott kommt zu ihm. Und wie auch immer wir uns das vorzustellen haben, Gott kommt zu ihm und spricht mit ihm und sagt Folgendes. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Abraham, der befindet sich plötzlich in einer sehr, sehr unsicheren Situation. Das, was in der Zeit damals als die Grundlage aller Sicherheit galt, nämlich ein regional gewohntes Umfeld, da kannte man Freund und Feind, eine Familie, Rückhalt, Unterstützung, ein Land, das sichert meinen Ertrag, wenn ich Landwirtschaft und so weiter betreibe, wenn ich Vieh habe. All das, was Sicherheit verspricht, das soll er plötzlich über Bord werfen. Einfach so, ohne Begründung. Gott sagt ihm noch nicht mal, wohin er gehen soll. Er sagt ihm einfach nur, geh. Lass alles, was Sicherheit verspricht, zurück und geh. Situation äußerste Unsicherheit. Ist Gott der Unsicherheitsgarant? Ich meine, warum soll so ein Text in einem Gottesdienst zum Thema Sicherheit, wo Gott jemand in die Unsicherheit schickt? Ich behaupte, dieser Text ist kein Unsicherheitstext, sondern dieser Text ist das Gegenteil. Das ist ein Text über wahre Sicherheit. Denn wenn wir schauen, was wird da eigentlich ausgesagt, dann fällt sofort auf, dass Gott dem Abraham mitten in seiner relativen Sicherheit zwei Worte gibt, die alles verändern. Und das sind die Worte, ich werde oder ich will. Und die kommen hier in diesen paar Versen, in diesen vier Versen kommen die auf die eine oder andere Art und Weise sechsmal vor. Ich werde dir ein Land zeigen, ich werde dich groß machen, ich werde dich segnen, ich werde, ich werde, ich werde. Gott sagt hier nicht, ich könnte oder ich werde vielleicht oder unter Umständen könnte ich mir vorstellen, das und das zu tun. Nein, ich werde. Definitiv. Das ist Abrahams Sicherheit für die Zukunft. Sechsmal diese zwei Worte. Ich werde. Ich weiß nicht, wie euch das damit geht, wie ihr das seht, aber ist das nicht so ein bisschen wenig Sicherheit? Ich meine, alle Sicherheit aufgeben für diese zwei Worte? Eine Sache dürfen wir dabei nicht vergessen, nämlich die Herkunft dieser Worte. Diese Worte kommen nicht von irgendjemand, die kommen nicht von jemand, der Dinge aus den Augen verliert, der so beschäftigt ist, dass er auch mal was vergisst. Die kommen nicht von jemand, der im Ernstfall mal plötzlich ein Liquiditätsproblem hat und doch nicht einspringen kann. Die kommen nicht von jemand, der merkt, hoppla, ich habe den Mund zu voll genommen. Nee, diese Worte, die kommen vom lebendigen Gott, vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Abraham, der hat nicht nach diesen Worten gefragt. Der hat sich einfach um seine Belange gekümmert. Und Gott, der tritt mitten in sein hektisches Leben hinein und sagt, von jetzt an ist dein Leben sicher, wenn du mir folgst. Denn es ist in meiner Hand. Ich werde mit dir gehen. Ich werde dir einen Weg zeigen. Ich werde für dich sorgen. Ich werde. Definitiv. Das ist der Beginn der Abrahams-Erzählung. Diese Geschichte von Abraham, das ist nicht einfach nur eine Geschichte von einem besonderen Menschen, der irgendwas Besonderes mit Gott erlebt hat. Sondern in dieser Abrahams-Geschichte, da wurde konzentriert, was man ganz generell über Gott erkannt und von ihm erfahren hat. Das ist also nicht nur irgendwie eine nette Geschichte, die wir lesen und sagen, ah ja, schön, so war das damals. Nein, sondern das, was wir da lesen, das sind generelle Aussagen über Gott. Das bedeutet, dass Gott ein Gott ist, der nicht nur an Abraham rantritt und zu ihm sagt, ich werde, sondern das ist ein Charakterzug Gottes. Das gilt auch heute, dass Gott an uns herantritt und zu uns sagt, zu dir und zu mir sagt, ich werde für dich sorgen, ich werde mit dir gehen, ich werde dir einen Weg zeigen. Ich werde dich begleiten, ganz egal, was auch kommt, ganz egal, durch welche Länder und Gefahren du auch durch musst. Ganz egal, ich werde mitgehen. Du kannst aufhören, dir Sorgen zu machen, denn ich werde. Dein Leben ist in meiner Hand. Und das klingt toll und das ist Zentrum unseres Glaubens. Gott ist für und Gott ist mit uns. Und doch gibt es an dieser Geschichte auch so einen kleinen Haken. Gott sagt nämlich zu Abraham in all diesem, ich werde, da sagt er gleichzeitig zu ihm, folge mir nach, du musst mir vertrauen. Von jetzt an musst du mir mit den Details deiner Zukunft vertrauen. Alles, was du so fest in deinen eigenen Händen versucht hast zu halten, damit musst du mir jetzt vertrauen. Und ja, keine Frage, diese Art von Vertrauen, das wird sich definitiv immer mal wieder sehr, sehr unsicher anfühlen, weil es einfach so viele Unbekannte gibt. Wir wissen oft nicht so genau, wo geht die Reise hin? Wie werden Dinge schlussendlich? Wir sehen ja oft nur so ein Stück Weg für uns bis zur nächsten Kurve. Aber was uns dahinter erwartet, wissen wir nicht. Ja, dieses Vertrauen, das wird sich definitiv immer wieder riskant und unsicher anfühlen. Und diese Art von Vertrauen, das ist schwierig. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich bin auch nicht ein Mensch, der sonderlich gut mit Unsicherheiten und so weiter umgehen kann. Ich habe vor ein paar Jahren hier mal einen Gottesdienst moderiert Und 10 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes stelle ich fest, dass ich ein Problem habe. Und zwar, mein Reißverschluss ist kaputt. Und zwar nicht der Reißverschluss von der Innenjacke oder sowas, nein, an prominenter Stelle. So, und der war jetzt nicht nur ein bisschen kaputt, dass er nicht irgendwie richtig ging, sondern der war ganz kaputt, weit offen. 10 Minuten vor Gottesdienstbeginn. Ich bin in schiere Panik verfallen. Ich dachte, was mache ich jetzt? Das ganze Haus abgesucht nach einer Sicherheitsnadel. Keine Sicherheitsnadel in diesem ganzen Gemeindezentrum. Ist ein Elend. Dann alle Leute gefragt, die zur Tür reinkamen. Entschuldigung, habt ihr eine Sicherheitsnadel? Nee, tut mir leid. Entschuldigung, ja, ich guck mal. Ah, nee, doch nicht. So ging das die ganze Zeit, bis es eine Sicherheitsnadel gefunden wurde. Die war so groß und extrem dünn. Ich habe die dann genommen, da blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich kann euch sagen, das war der unentspannteste Gottesdienst, den ich in meinem ganzen Leben moderiert habe. Ich habe mich nie in einer Moderation so wenig bewegt und habe nie die Moderationskarten so tief gehalten wie da. Unsicherheit, oh, nicht mein Ding. Und das ist bei so einer Geschichte auch klar und lustig im Nachhinein. Aber das geht mir auch bei großen und wichtigen Dingen so. Mit so halben Sicherheiten kann ich einfach nicht gut leben. Ich muss wissen, oder ich will das zumindest wissen, mit zumindest ziemlich sicher sein, dass die Dinge sich auch so entwickeln, wie ich das will. Das Abwarten, die Unsicherheit, ich glaube, das geht den meisten von uns so, damit können wir nicht so gut. Das führt dazu, dass wir versuchen, die unsicheren Stellen irgendwie abzusichern. Dass wir irgendwie versuchen, sicherzustellen, dass wir einspringen können, falls Gott es doch nicht schafft, falls Gott doch nicht zu seinem Wort steht. Genau das hat Abraham hier gemacht. Der letzte Vers, der Vers 4, da heißt es, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Lot ging mit ihm. Komisch, hatte Gott nicht vorne gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters? Verlass sie alle. Und Abraham geht hin und nimmt Lot, seinen Neffen, mit sich. Warum? Gott hatte Abraham versprochen, dass er ihn zu einer großen Nation machen will. Und das beinhaltet natürlich, dass Abraham Kinder braucht. Jetzt ist er aber schon 75. Seine Frau kann keine Kinder bekommen. Sieht also irgendwie schlecht aus. Und so baut er da gewissermaßen so eine Sicherung ein. Falls Gott es doch nicht hinbekommt, sein Versprechen zu erfüllen, dann hat er immer noch seine Neffen und so dann auch eine Familie, die groß werden kann. Und er sagt praktisch zu Gott, Gott, das ist wirklich nett, dass du mir das alles versprochen hast. Und ich will mich da irgendwie auch drauf einlassen. Aber ganz ehrlich, was dieses Thema große Nation werden angeht, da sieht's doch wirklich düster aus. Und ich würde eindeutig ruhiger schlafen, wenn ich die Dinge da selbst in die Hand nehme. Und er nimmt Lot mit. Und viele von euch wissen, wie die Geschichte weitergeht. Immer. Jedes Mal, wenn Lot auftaucht, gibt's irgendwelche Probleme für Abraham. Streit um Land, Riesenschwierigkeiten in Sodom und Gomorra und so weiter. Abraham, der sollte alleine losziehen. Aber er, und ich meine das überhaupt nicht überheblich, aber er schafft es nicht, oder er hat es nicht geschafft, 100% zu vertrauen. 90% ja, aber so Einsicherungsanker, falls Gott doch nicht zu seinem Versprechen stehen sollte. Einen letzten Sicherungsanker, den hat er noch eingebaut. Es ist nun mal leichter, mit schlechten B-Sicherungen zu leben, als mit so ungewissen göttlichen Zusagen. Und ich würde euch jetzt gern am liebsten, würde ich euch ganz persönlich fragen, würde am liebsten mit jedem von euch einen Kaffee trinken gehen und von euch hören, in welchem Bereich eures Lebens habt ihr solche Notsicherungen eingebaut, wo ihr euch gar nicht vorstellen könnt, Gott zu vertrauen. Wo genau das die Frage ist, was, wenn Gott nicht rechtzeitig auftaucht? Was, wenn er sein Versprechen doch nicht einhält? Was für ein Bereich ist es bei dir? Bestimmt ist es für jeden oder für die allermeisten von uns was sehr Unterschiedliches. Aber ich vermute, dass es eine Gemeinsamkeit gibt. Und zwar geht es vermutlich um etwas, das uns über alle Maßen wichtig ist. Etwas, von dem wir sagen, das brauche ich wirklich, damit ich ein glückliches und erfülltes Leben führen kann. Ohne das und das wird mein Leben nie komplett sein. Und zur Not muss es eben ohne Gott gehen. Ein Beispiel dafür. Klar, es ist relativ deutlich, Gott hat deutliche Anweisungen gegeben, wie ich mich verhalten soll, wenn ich zum Beispiel im Job Schwierigkeiten bekomme, wenn ich gemobbt werde, wenn schlecht über mich geredet wird. Stichwort, andere Wange hinhalten, nicht mit gleicher Münze zurückbezahlen. Aber was, wenn ich irgendwann merke, hoppla, das ist nicht nur ein bisschen unangenehm, sondern das betrifft meine Karriere ernsthaft. Die nimmt da Schaden, die kriegt einen Knick. Dann bin ich sehr schnell dabei, dass ich dann im Notfall die Dinge doch selbst in die Hand nehme, mich durchboxe. Anstatt Gott zu vertrauen, dass es Sinn macht, sozusagen sich so zu verhalten, wie er es gesagt hat, ihm nicht zu vertrauen, sondern die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Zur Not muss es halt dann doch ohne Gott gehen, baue ich meinen eigenen Notausgang ein. Und ich möchte euch heute einladen, euch zu trauen, loszulassen und Gott zu vertrauen. Die Dinge, die ihr festhaltet, die Notnägel für das wirklich Wichtige, die loszulassen, an Gott abzugeben. Und ja, das fühlt sich immer wieder unsicher an. Und ich möchte euch in diese relative Unsicherheit hinein einladen. Und das ist vielleicht eine komische Aussage in einem Gottesdienst zum Thema Sicherheit. Aber weil es keine absolute Sicherheit gibt, ist doch die Frage nach der Alternative. Und die Alternative ist für mich begründeter Glaube. Nicht blinder Glaube, nicht die Vernunft ausschalten, sondern Glaube, der auf Empfehlung von anderen, der auf Vertrauen und der auf Erfahrung beruht. Im Alltag, da geht uns das ständig so. Wir vertrauen, wir glauben dauernd irgendwelche Dinge. Ich behaupte jetzt mal, dass jeder von euch heute Morgen bestimmt schon 100 bis 300 Glaubensentscheidungen getroffen hat. Zum Beispiel, als ihr euch auf den Stuhl gesetzt habt, auf dem ihr jetzt sitzt. Keiner von euch hat den einem Belastungstest unterzogen, ob er euer Fliegengewicht auch trägt. Nein, ihr habt das Ding grob angeschaut und habt gesagt, jo, die 53 Kilo, die wird er wohl tragen, auf jedem Bein. Und dann habt ihr euch draufgesetzt. Dann habt ihr euch draufgesetzt. Ihr habt das einfach mal so angenommen, aufgrund von Erfahrung. Ihr seid vielleicht hier, weil euch jemand empfohlen hat, hierher zu kommen. Aber ihr seid immer noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das eine gute Idee war, heute hierher zu kommen. Aber ihr habt da vertraut, weil euch das jemand empfohlen hat. Was ich damit sagen will, ist, wir kommen in unserem Alltag beim Thema Sicherheit nicht umhin zu vertrauen. Und die Frage ist, wem? Wo vertrauen wir? Wo suchen wir Sicherheit? Schlussendlich, und da bin ich zutiefst von überzeugt, ist unsere Sehnsucht nach Sicherheit letzten Endes eine Sehnsucht nach Transzendenz. Wir suchen Sicherheit bei etwas, das größer ist, das stärker ist, das mächtiger ist, das verlässlicher ist als wir selbst. Deswegen wenden wir uns zum Beispiel an Versicherungen. Auch wenn ich überhaupt nicht kapiere, warum Versicherungen Versicherungen heißen. Denn die Vorsilbe fair drückt eigentlich immer was aus, was passiert. Wenn nachher Klavier gespielt wird, ist das schön. Wenn sich verspielt wird, nicht so schön. Wenn gesungen wird, schön. Versungen, nicht so schön. Warum eine Agentur, die Dinge sichern will, sich Versicherung nennt, kapiere ich beim besten Willen nicht. Aber ist egal. Wir wenden uns an sie, weil sie größer sind als wir und dadurch mehr Sicherheit bieten können. Wenn also der Wunsch nach Sicherheit der Wunsch ist, bei was Größerem gut aufgehoben zu sein, warum dann nicht gleich ganz nach oben gehen? Warum nicht dann zu der transzendenten Adresse schlechthin, die größer ist als alles andere? Warum sich nicht bei Gott absichern, statt sich überall sonst zu versichern? Jetzt habe ich sie also doch gebracht, die fromme Standardantwort. Nichts ist sicher, aber Gott ist es. Ich glaube nicht. Es gibt auch mit Gott keine Garantie dafür, dass unser Leben so verläuft, wie wir uns das vorstellen, dass wir nicht die Krankheiten bekommen, vor denen wir Angst haben, aber stattdessen den Traumpartner des Universums abbekommen und so weiter. Ich habe vorhin gesagt, dass wir immer nur relative Sicherheit haben. Und das meine ich nach wie vor. Ich glaube aber, dass diese relative Sicherheit, das Sicherste ist, was es auf dieser Welt gibt, weil es Sicherheit ist, die auf einer Relation beruht, weil es Sicherheit ist, die auf einem Verhältnis, auf einer Beziehung beruht. Unsere relative Sicherheit, die hängt an der Relation, an der Beziehung zum Allerhöchsten, zu Gott. Jesus, der menschgewordene Gott, der drückt es mal folgendermaßen aus. Den ersten Teil des Satzes habe ich vorhin schon zitiert, jetzt kommt er ganz. Wer versucht, sein Leben zu retten, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es gewinnen, der wird es retten. Jesus sagt hier, wer versucht, sein Leben selbst abzusichern, selbst die letzte Sicherheit zu sein, der wird schlussendlich verlieren. Das wird nicht gelingen. Im Gegenteil, andersrum wird ein Schuh draus, in Beziehung zu ihm, in Vertrauen auf ihm, im Leben mit ihm, da geschieht echtes Leben, da wird Leben gerettet. Gibt es da eine Garantie drauf? Nein, natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, die wirklich wichtigen Dinge, das ist bei den wirklich wichtigen Dingen in unserem Leben immer so. Das macht die Sache spannend. Bei den großen Fragen des Lebens, da muss man auch manchmal ein Risiko eingehen. Als ich meine Freundin gefragt habe, ob sie mich heiraten will, da wusste ich vorher nicht hundertprozentig, sagt sie ja. Ich war guter Hoffnung sozusagen, guter Dinge. Ich war mir ziemlich sicher, ich kannte Rabea gut und wusste auch, dass sie mich irgendwie liebt. Aber ob sie einen 22-jährigen Theologiestudenten heiraten will, da war ich mir beileibe nicht sicher. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber begründeten Glauben. Und ich möchte euch einladen, Gott mit eurem Leben zu vertrauen, ihn in eurem Leben wirklich zur Nummer eins zu machen. Und dann darauf zu vertrauen, dass ihr selbst dabei nicht zu kurz kommt. Jesus, der drückt das folgendermaßen aus. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Jesus lädt euch ein, ihn die letzte Sicherheit für all die Eventualitäten eures Lebens sein zu lassen, ob sie groß sind oder klein. Natürlich, ein gewisses Risiko bleibt. Es ist zwar der allmächtige Gott, der das sagt, ich werde mitgehen, ich werde dich leiten, ich werde dich begleiten. Aber ob er es tatsächlich tut, das werdet ihr erst dann erfahren, wenn ihr es ausprobiert. Bei Abraham, da war das so, bei all dem Zaudern und bei allem Sicherungen einbauen, aber er ist losgegangen. Er hat einen Schritt nach dem anderen getan. Und durch die vielen Kurven seines Lebens erlebt, dass Gott tatsächlich den Mund nicht zu voll genommen hat, sondern dass er seine Versprechen eingelöst hat. Ich glaube, es gibt in unserem Leben immer wieder so Weggabelungen, wo ich mich entscheiden kann, aber auch wo ich mich entscheiden muss, wo ich gar nicht anders kann, als mich zu entscheiden, weil auch ein Weitermachen wie bisher ist eine Entscheidung. Und ich möchte euch heute einladen, die Entscheidung, die ihr trefft, ganz bewusst zu treffen. Vielleicht seid ihr erste Schritte losgegangen mit Gott, aber ihr habt Bereiche eures Lebens, da sind die Notanker drin, wer sagt, zur Not muss es da ohne Gott gehen, das muss so und so laufen, ich kann da Gott nicht vertrauen. Dann lade ich euch heute ein, Gott es neu zu geben, sagen, du sollst auch da Herr sein. Ich möchte dir da wirklich vertrauen und nicht das Ass im Ärmel behalten. Vielleicht ist auch für euch heute dran, wie bei dem Abraham, einen ersten Schritt zu gehen. Bestimmt oder vielleicht mit Zaudern und Zagen, vielleicht mit dem Lot an eurer Seite, mit allerlei Zweifel und Fragen. Aber was dran ist, ist ein Schritt. Wenn das für euch so ist, dann könnt ihr das jetzt in der Zeit, die wir jetzt direkt nach der Predigt haben, tun. Wir werden jetzt eine Zeit haben mit einigen Liedern. Ich lade euch ein, diese Lieder, diese gesunden Gebete zu nutzen und Gott zu sagen, was euch auf dem Herz ist. Und ich lade euch ein, wenn es für euch dran ist, heute mal so einen Schritt zu gehen. Dass ihr das nicht einfach nur irgendwie sagt, ja, das mache ich vielleicht, sondern dass ihr heute diese Chance nutzt. Nach dem Gottesdienst werden hier Mitarbeiter für euch sein. Wir werden mit euch beten. Wenn ihr sagen wollt, jawohl, das will ich. Ich will heute diesen Schritt auf Gott und mit Gott gehen. Und dann vielleicht zu Gott zu sagen, jawohl, ich will dir vertrauen. Ich will dich vielleicht einfach besser kennenlernen. Ich will mich von dir führen lassen. Ich will diese relative Sicherheit. Ich will diese Beziehung zu dir, die mir letztendlich Sicherheit gibt, die mir ein Leben schenkt, ein Leben über dieses Leben hinaus. Gott segne euch und Gott segne eure Entscheidung. Amen.